ARD. Es ist ein düster, bewölkter Tag im März 2024. Wir befinden uns in der Nähe von einem kleinen Dorf auf der Ostseeinsel Rügen. Das Auto haben wir an der Straße abgestellt. Wir sind auf der Suche nach einer alten Kapelle, die zusammen mit ein paar anderen Häusern etwa 50 Meter einen kleinen Weg hinab neben der Straße liegen müsste. So sah es zumindest auf der Karte aus. Und Torben ist nervös.
Ich bin so froh, dass wir nicht im Dunkeln gerade hier sind. Ich finde das richtig spooky, ehrlich gesagt. Ich gucke nicht so viele Horrorfilme, aber die Kulisse wäre perfekt.
Wir gehen den engen Weg entlang. Neben uns Bäume und hohe Hecken.
Sie steht sehr deutlich Privatgelände, deshalb zucke ich so ein bisschen. Aber können wir hier mal.
Dann tut sich vor uns tatsächlich eine alte, verlassen aussehende Kapelle auf. Verwitterte Backsteinwände, das Ziegeldach sieht nicht mehr sehr stabil aus und hinter den hohen Fenstern können wir ins Dunkel der Räume blicken.
Sieht aus wie so ein kirchlicher Gemeinderaum mit Kirchenbänken an der Seite und zwei Tischen. Das sieht aber auch nicht aus, als ob da irgendwie jemand drin wohnen könnte.
Wir gehen einmal um die Kirche rum, blicken in jedes Fenster. Das Gelände ist von Bäumen umgeben, von der Straße schwer einsehbar. Wir sind hier, weil wir die Spur des Verdächtigen im Fall des gestohlenen Freud-Bildes verfolgen. In dieser Kapelle soll er eine Zeit lang gelebt haben. So steht es zumindest in den Polizeiakten. Neben einem der Häuser steht ein schwarzer Mercedes. Wir gehen vorsichtig in Richtung des Gebäudes. Ein altes Fachwerkhaus, das so aussieht, als gehörte es mal zum Kloster.
Das Licht.
Wir warten, dann öffnet eine Frau die Tür.
Hallo, bitte. Hallo. Entschuldigen Sie die Störung.
Hallo.
Ja. Wir sind in Torben Stegenburg vom NDR.
Wir erklären ihr, warum wir hier sind und nach wem wir suchen. Sie ist bereit, mit uns zu sprechen, möchte aber nicht, dass wir im Podcast ihren Namen sagen. Ja, sie kenne den Verdächtigen. Er habe sich auch ihr gegenüber immer mit seinem Künstlernamen vorgestellt. Der Name einer literarischen Figur. Für den Podcast nennen wir ihn Heinrich Faust. Die Nachbarin erzählt, Faust sei ein nachtaktiver Typ gewesen und Drogen nicht gerade abgeneigt. Er habe in der Kapelle und auch in einer Einlegerwohnung in ihrem Haus gewohnt. Sie zeigt uns noch ein geometrisches Muster am Türrahmen, das er damals gemalt hat. Schwarz, blau, grün, rote Vierecke, wild durcheinander. Etwas kauzig sei er gewesen, natürlich, ein Künstler. Aber richtig Ärger gab es eigentlich nur einmal. Da habe er ihren Töchtern Marihuana angeboten. Zum Abschluss fragen wir sie noch, was sie über einen Polizeieinsatz und einen Überfall weiß, die es hier gegeben haben soll. Sie zieht die Stirn kraus. Ja, sie habe mitbekommen, dass die Polizei mal hier war. Aber ob da vorher ein Überfall war, vielleicht war das alles auch nur ausgedacht. Wir bedanken uns und verlassen das Gelände der alten Kapelle.
Gab es also womöglich doch keinen Überfall? Was wir wissen, die Polizei ermittelte vor etwa 9 Jahren. Ein Künstler hatte angegeben, hier in der alten Kapelle brutal überfallen worden zu sein. Der Grund? Die Angreifer suchten wohl ein gestohlenes Bild von Lucian Freud bei ihm. Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Leno Golütsch. In dieser Staffel von Kunstverbrechen gehen wir gemeinsam mit euch auf die Suche nach Lucian Freuds Porträt von Francis Bacon, das 1988 aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen wurde.
Das Gemälde gilt als ein bedeutender Kunstschatz des Vereinigten Königreichs und ist seit über 30 Jahren verschollen. Doch es gibt noch eine heiße Spur.
Ihr erfahrt, was hinter den Kulissen eines internationalen Kunstdiebstahls passiert. Wir tauchen mit euch tief in die Recherche ab, in exklusive Akten, die wir zu dem Fall bekommen haben. Wir spüren Zeugen auf und sprechen mit den Menschen, die der Verlust des Bildes bis heute schmerzt.
Das hier ist Folge 3, der Überfall. Nach diesem für mich wirklich ordentlich angespannten Einstieg erst noch einmal herzlich willkommen an euch da draußen zu dieser neuen Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Wir haben diese Staffel von Kunstverbrechen ja so aufgebaut, dass es sich alles um diesen einen Fall des gestohlenen Freud-Bildes dreht. René Allange vom LKA Berlin, Abteilung Kunstdelikte, nennt ihn seinen größten Cold Case. Und für die englische Kuratorin Andrea Rose, die das Bild damals nach Berlin reisen ließ, wo es gestohlen wurde, ist es ein schmerzhafter, persönlicher Verlust. Seit nun über 30 Jahren versucht sie, das Bild wiederzufinden.
Ja, und für uns ist es die größte und komplexeste Recherche, in der wir beide als Hosts und Reporter von Kunstverbrechen bisher abgetaucht sind.
Aber immerhin konnten wir durch den Fall unsere klassischen Rollen mal ein bisschen aufbrechen. Ich habe mich auch viel mit Akten beschäftigt und du, Lenore, bist, wie man eben ja auch gehört hat, mit raus auf Reportage gegangen.
Ja, und wie man gehört hat, zum Glück. Wer weiß, ob du dich sonst an die gruselige Kapelle rangetraut hättest. Seit 3 Jahren haben wir immer wieder an dem Fall recherchiert und jetzt stecken wir mitten in der Veröffentlichung.
Genau, und damit ihr auch keine der Folgen zu dem Fall verpasst, abonniert am besten Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek. Ihr kennt es, Empfehlungen und positive Bewertungen helfen uns dabei, dass der Podcast von besonders vielen Menschen gefunden und gehört wird. Und dann natürlich noch ganz wichtig, das hier ist Folge 3. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, dann fangt auf jeden Fall da an.
Wir machen trotzdem noch ein kurzes Recap, wo wir bei der Suche stehen, okay?
Ja, sure.
Wir haben in der letzten Folge die beiden Künstler Lucian Freud und Francis Bacon besser kennengelernt und den riesigen kunsthistorischen Wert des Bildes geklärt, nach dem wir suchen. Es ist, neben seiner Ausdrucksstärke, das Zeugnis einer großen Vertrautheit und innigen Freundschaft der beiden Künstler. Ziemlich schnell, nachdem es 1988 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen wurde, vermuteten die damaligen Kuratoren, das ist kein stinknormaler Kunstdiebstahl. Hier geht es nicht ums Geld. War der Täter vielleicht ein Fan von Bacon, also dem Modell des Bildes? Oder ein Fan von Freud, dem Maler des Bildes? Geht es um die Freundschaft der beiden? Oder um Eifersucht? Viele Fragen, aber es fand sich bisher keine wirkliche Spur.
Wir haben dann aus den Polizeiakten einen Vorgang rekonstruieren können, der unsere Suche und die von René Allange und Andrea Rose auf ein ganz neues Level gehoben hat. Denn im Jahr 2002, nach einer groß angelegten Plakatkampagne in Berlin, meldet sich ein Zeuge, erst bei Andrea Rose und später bei der Polizei. Er wüsste, wer der Dieb sei und er könne das Bild auch zurückbeschaffen. Natürlich vorausgesetzt, dass er dafür die Belohnung von 300.000 D-Mark bekommt.
Die Polizei wird damals durch die Aussage des Zeugen auf die Spur eines zurückgezogen lebenden und verschroben wirkenden Künstlers geführt, der sich selbst nur unter seinem Künstlernamen vorstellt. Wir nennen hier nicht seinen wirklichen Namen und auch nicht den Namen der literarischen Figur, die er für sein Pseudonym ausgewählt hat. Wir nennen ihn Heinrich Faust, nach der Figur aus Goethes Drama.
Die Spur zu Heinrich Faust verfolgt die Polizei damals allerdings mit wenig Nachdruck. Und hier kommt jetzt Andrea Rose wieder ins Spiel. Denn sie fasst nach 13 Jahren Funkstille zu dem Fall den Entschluss, noch einmal selbst zu ermitteln.
In dieser Folge wird es darum gehen, wie Andrea die Spur des verdächtigen Künstlers wieder aufnimmt.
Und auch wir beschäftigen uns tiefer mit dem mutmaßlichen brutalen Überfall auf den verdächtigen Künstler Heinrich Faust in seinem Klosteratelier auf Rügen. Andrea Rose verlässt im Jahr 2014 den British Council, bei dem sie als Ausstellungskuratorin gearbeitet hat. Ihr Auftrag damals, britische Kunst weltweit bekannter machen.
Der Fall ließ ihr keine Ruhe, aber wo sollte sie nach all den Jahren ansetzen?
Als ich mich dazu entschieden hatte, die Suche nach dem Bild wieder aufzunehmen, bin ich zum damaligen Direktor der Tate gegangen und habe ihn um Unterstützung gebeten. Er war sehr großzügig, aber er hat auch gesagt, dass ich mit einem Privatermittler zusammenarbeiten soll. Zum einen, weil es gefährlich ist, und zum anderen, weil es effektiver ist. Er schlug vor, dass ich mit Rocky zusammenarbeite. Sein richtiger Name ist Rocco Schinsky, aber alle nannten ihn Rocky. Er hatte der Tate damals geholfen, 2 gestohlene Turner-Bilder aus Deutschland zurückzuerlangen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es in Hamburg oder in Frankfurt war. Frankfurt. Rocky war damals auf jeden Fall involviert und er hatte gute Kontakte zur deutschen Polizei und zur kriminellen Unterwelt. Er konnte mit beiden Seiten gut. Und dann, muss ich sagen, war ich sehr dankbar, mit Rocky zusammenzuarbeiten, weil er so gar nicht aus der Kunst- und Museumswelt kam.
He's completely not from the museum and art world. He was at least 6'4".
Er war bestimmt 1,90 groß, breit gebaut und sah tough aus. Er war sehr direkt, ohne Filter und sprach, nun ja, mit Nachdruck.
And you could say quite forceful. So Rocky presented a different image, but actually terribly.
Er verkörperte also einen anderen Typ Ermittler, was für mich ehrlicherweise sehr hilfreich war. Er war bereit, Risiken einzugehen, war furchtlos. Und das mussten wir auch sein. Schließlich hatten wir es mit Leuten zu tun, die wir nicht kannten und bei denen wir nicht wussten, wie sie agieren würden. Rocky war sowas gewöhnt.
Rocky ist die Sorte Kunstdetektiv, mit denen wir auch gern sprechen. Ein Wanderer zwischen der Museums- und der kriminellen Unterwelt. Eigentlich heißt er Jurek Rokoschinski. Er war Detective Sergeant bei Scotland Yard und hat dann als privater Ermittler gearbeitet. Sein größter Coup? Er hat zwei Bilder des englischen Malers William Turner für die Tate wiederbeschafft, die 1994 aus der Schirn in Frankfurt gestohlen worden waren.
Wir hätten auch total gerne mit Rocky gesprochen. Das muss ein wirklich sehr charismatischer Typ gewesen sein. Aber leider ist er 2020 gestorben.
Als Andrea 2015 die Suche nach dem Bild wieder aufnimmt, ist Rocky sofort mit Feuer und Flamme dabei.
Als erstes nimmt Andrea nochmal Kontakt mit dem Anwalt in Potsdam auf, der behauptet hatte, dass sein Klient wüsste, wer der Dieb des Bildes ist. Das ist der Zeuge, der damals nach der Plakataktion zur Polizei gegangen ist. Wir nennen ihn auch nicht bei seinem richtigen Namen, sondern Udo Schrake.
Ihr erinnert euch, bevor der Zeuge Schrake extrem angespannt bei der Berliner Polizei vorstellig geworden ist, hatte er schon Kontakt zu Andrea Rose aufgenommen. Die Verhandlungen waren aber abgebrochen worden, da der Zeuge keine Beweise vorlegen konnte.
So that's when we began the search, and that's when I.
Als wir die Suche wieder gestartet haben, bin ich nochmal auf den Anwalt zugegangen, der uns 2001 kontaktiert hatte. Ich sagte ihm, dass ich seinen Klienten nochmal treffen möchte.
I wanted to get in touch with him and with the informant, and I wanted to take this up. And that's when I met the informant.
Ich traf den Informanten dann im Büro des Anwalts in Potsdam. Und nun ja, das Erste, was er wollte, war wieder eine Vorauszahlung. Ich machte deutlich, dass das dauern könne. Und tatsächlich wurde es dann noch kompliziert, weil ich zwar die grundsätzliche Unterstützung der Tate hatte, aber der Direktor gesagt hat, wir zahlen nichts, bevor wir nicht irgendeinen Beweis haben, dass das Bild noch existiert. Wenn Sie wissen, wo es ist, sollen Sie uns ein Foto von dem Bild schicken mit einer aktuellen Zeitung daneben.
Der Zeuge und sein Anwalt fordern also einen Vorschuss. Die Tate bzw. Andrea wollen vorher Beweise.
Andrea schlägt vor, ein gesichertes Konto anzulegen, auf dem die geforderte Vorschusssumme von 5.000 Euro abgelegt wird. Auf das Konto hat bis auf Weiteres nur die Tate Zugriff.
Solange, bis ein Beweis vorgelegt wird, dass es das Bild noch gibt und wo es ist.
Aber dann nehmen die Verhandlungen eine dramatische Wendung.
Das war der Moment, in dem der Informant entschieden hatte, die Spielchen sein zu lassen und sich das Bild auf eigene Faust zu besorgen. Er ist dann ohne unser Wissen nach Rügen gefahren und kam mit einem Protokoll für seinen Anwalt zurück. Der rief mich an und erzählte von dem Bericht, in dem sein Klient beschrieb, wie er den Verdächtigen in seinem Atelier getroffen habe und jetzt im Besitz von dessen Handy und zwei Notizbüchern sei, die wir für 5.000 Euro als Beweismittel bekommen könnten.
Wobei Besuchen ja noch ziemlich harmlos klingt. Uns liegt dieses Protokoll, das der Anwalt an Andrea geschickt hat, ebenfalls vor. Aber noch viel wichtiger, es gibt eine Polizeiakte zu dem Überfall.
Dieser Bericht basiert auf Aussagen, die der Verdächtige Heinrich Faust 2 Tage nach dem angeblichen Überfall auf ihn gegenüber der Polizei gemacht hat. Wir können deshalb auch hier ehrlicherweise nur vorsichtig spekulieren, wie das Ganze genau abgelaufen ist.
Schenkt man den Aussagen des Verdächtigen und dem Protokoll des Anwalts aber Glauben, dann sollte es in etwa so passiert sein.
Es ist Montag, der 23. November 2015. Nachdem die zwei Täter die Zielperson über mehrere Stunden observiert haben, kommt es um 21.20 Uhr zum Erstkontakt.
Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Hilfe!
Bist du Ulf Kolkowski?
Ich bin Heinrich Faust. Woher kennt ihr meinen alten Namen? Was zur Hölle wollt ihr von mir?
Gib mir mal den Kabelbinder, dann zappelt er gleich nicht mehr so rum.
Hier, und warte, ich hab das Klebeband für die Augen. Setz ihn auf den Stuhl, ich kleb ihn fest. Komm, um den Kopf machen wir auch was, dann sieht er nichts.
Aua! Tut mir weh!
Jetzt bist du dran.
Aua!
Laut Protokoll wird die Zielperson überwältigt und fixiert. Das Ganze soll schon um 21.21 Uhr passiert sein, also innerhalb von nur einer Minute.
Im Islam ist es übrigens üblich, einem Dieb die Hände abzutrennen. Willst du das?
Ich spinnt ja. Gut, dass ich kein Moslem bin. Bringt mich doch gleich um!
Weißt du, warum wir hier sind? Wegen Bacon. Da beißt er bei mir auf Granit. Ich habe einen Pakt mit dem Teufel.
Ich bin unbesiegbar. Das Bild bleibt bei mir, bis ich sterbe. Ihr werdet es nicht finden. Dazu seid ihr nicht clever genug.
Na, das werden wir noch sehen. Ist das Bild in einem guten Zustand? Wie am ersten Tag. Oder haltet ihr mich für bescheuert?
Das ist kein Kunstwerk, sondern die Ikone eines Genies.
Dann schauen wir mal, ob wir nicht doch cleverer sind, als du denkst. Los, knebel ihn!
Ab 21.45 Uhr untersuchen die Kriminellen die Wohnräume. Laut des Protokolls, ich zitiere, ohne Befund. Und in dem Protokoll steht, dass sie wegen der Größe des Gebäudes nicht alle Räume genau durchsuchen konnten. Und dass sie, ich zitiere wieder, aus Gründen der eigenen Sicherheit schon um 22.15 Uhr das Haus wieder verlassen. In dem Polizeiprotokoll zu dem Überfall ist vermerkt, das Opfer wurde gefesselt und geknebelt zurückgelassen. Zwei Notizbücher und ein Mobiltelefon des Geschädigten wurden mitgenommen.
Und genau diese, in fetten Anführungszeichen, Beweismittel sollten nun von Andrea und Rocky für 5.000 Euro erworben werden.
Und wir sagten, es ist nicht das Bild, oder?
Aber jetzt wird es nochmal richtig wild. Denn Andrea will eine Kopie von diesem Protokoll und jetzt wirklich in fetten Anführungszeichen Protokoll des Überfalls. Und der Anwalt schickt ihr das dann auch zu.
Es war ein dreiseitiges Dokument mit Aussagen des Klienten, der beschrieb, wie er an diesem und jenem Tag den und den Menschen getroffen hatte, bei jener und solcher Adresse. Er sagte, dass er den Verdächtigen zusammengeschlagen habe, dass dieser die Hosen voll gehabt habe vor Angst und dass sie dann das Atelier durchsucht hätten und der Verdächtige dann gesagt haben soll, das Bild ist auf Rügen, ihr seid nur zu dumm, es zu finden. Und mehr kriegt ihr nicht aus mir raus. Als der Anwalt mir dann das Dokument zuschickte, waren einige Informationen geschwärzt. Der Name des Klienten, der Name des Überfallenen und auch dessen Adresse. Jetzt spreche ich ja kein Deutsch, also ließ ich das gesamte Dokument durch Google Translate laufen und wie auf wundersame Weise waren die Schwärzungen verschwunden. Und ich hatte alle Informationen.
Every single detail came out on the document. Google Translate took no notice of the redacted phrases, so I knew who had been. And most importantly,
das Wichtigste war, ich hatte die Adresse auf Rügen.
Of the suspect on Rügen.
Also das ist irgendwie heftig, oder? Wie durch einen anscheinend technischen Bug Andrea damals einfach an die Adresse von dem verdächtigen Heinrich Faust gekommen ist?
Ich habe das auch mal versucht, irgendwie selbst nachzubauen. Und ich habe keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Mhm. Also es muss irgendwie bei dem PDF, dass dann die Schwärzung automatisch weggelöscht wurde von Google Translate. Keine Ahnung. Am Ende des Tages denke ich aber auch, okay, luschig gearbeitet von dem Anwalt bzw. dem Informanten, die Stellen da vernünftig zu schwärzen. Die hätten einfach irgendwie ein Foto schicken können, das abdecken können. Also schwach.
Und um auch an der Stelle mal kurz rauszuzoomen, was wird da in Andrea selbst vorgegangen sein? Ein verdächtig wirkender Künstler, möglicherweise Dieb, der abgelegen in einer alten Kapelle haust und ein Zeuge, der auf einmal selbst kriminell wird und, so hat es zumindest den Anschein, einen brutalen Überfall auf den Verdächtigen durchgezogen hat, um an das vermeintlich von dem Künstler gestohlene Bild zu kommen.
Absolut wild. Und dann kommt dieser selbst kriminell gewordene Zeuge noch nicht mal mit dem Bild bei ihr an.
Sondern mit einem bunten kleinen Notizbuch, in dem ein paar Telefonnummern stehen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass das auch so der erste Moment ist, wo Andrea langsam anfängt zu dämmern, dass es hier womöglich auf allen Seiten nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie macht sich auf jeden Fall als nächstes gemeinsam mit dem roughen Privatermittler Rocky auf eine ähnliche Reise wie wir beide, so wie ihr sie am Anfang der Folge gehört habt.
Nämlich nach Rügen. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die alte Kapelle damals nicht verlassen war.
Bevor Andrea und Rocky zum verdächtigen Heinrich Faust fahren, versuchen sie sich erstmal ein Bild von ihm zu machen und recherchieren. Für die beiden Briten allerdings keine leichte Aufgabe.
I'd never been to that part of Germany before.
Ich war vorher noch nie in diesem Teil von Deutschland. Das war faszinierend. Wir sind an Orte gefahren, wo wir versucht haben, mit Menschen über den Verdächtigen ins Gespräch zu kommen. Im Norden der Insel haben wir eine Galerie besucht, die sich auf Aquarelle und Landschaftsbilder fokussiert hatte. Es stellte sich heraus, unser Verdächtiger hatte als jüngerer Mann wohl mal in der Galerie gearbeitet und uns wurde gesagt, dass er sehr unzuverlässig gewesen sei und ein Kleptomane. Er habe immer wieder Sachen von der Galerie gestohlen. Mittlerweile sei er abgetaucht und würde mit niemandem mehr reden. Und keiner wüsste, wo er lebt.
Immer mehr Verdachtsmomente. Und es wird für Andrea und Rocky wohl auch zunehmend unangenehm, als sie versuchen, mit einer Gruppe von Galeristen ins Gespräch zu kommen, die enger mit Heinrich Faust zu tun haben sollen.
Unklar ist dabei, ob die etwas zu dem Überfall oder vielleicht sogar zu dem gestohlenen Bild wissen. Andrea und Rocky fahren deshalb erstmal in den Ort, in dem die Galeristen leben sollen.
We came across completely coincidentally.
Wir sind damals durch Zufall bei der Eröffnung einer Galerie vorbeigekommen, in der ein paar Bekannte des Verdächtigen ausgestellt haben.
Friends of our suspect were showing in. And when we rocked up, nobody had a clue who we were, but Rocky had this enormous car with a very.
Als wir dort ankamen, hatte zwar niemand eine Ahnung, wer wir sind. Aber Rocky hatte ein riesiges, auffälliges Auto mit ausländischem Kennzeichen. Natürlich dachten die sich, wer sind diese Leute? Eingeladen haben wir die nicht. Wir gingen in die Galerie, schauten uns um und die Menschen waren nicht sehr einladend. Wir verließen die Galerie also schnell wieder und waren danach etwas besorgt, dass man uns verfolgte.
Nach diesem eher unangenehmen Treffen entscheiden sich Andrea und Rocky dann aber doch einfach zu der Adresse zu fahren, die Andrea auf den Papieren des Zeugen durch einen Zufall gefunden hatte.
We went to his studio at the time.
Wir fuhren zu seinem damaligen Atelier.
It was exactly as described actually by the informant. It was a former chapel.
Es war genau, wie es der Informant beschrieben hatte. Eine ehemalige Kapelle. Sehr hübsch. Der Verdächtige war sehr einladend. Er wirkte jünger, als ich es erwartet hatte.
He was younger than I imagined. And he made us a cup of tea.
Er machte uns eine Tasse Tee und erzählte uns von seinem künstlerischen Background. Er war ganz schön nervös uns gegenüber. Es war offensichtlich, dass er eine Menge Gras rauchte. Aber er sagte, dass er mittlerweile auf keinen harten Drogen mehr war. Und wir waren sehr darauf bedacht, nicht den Diebstahl zu erwähnen, weil wir ihn erst besser kennenlernen und sein Vertrauen gewinnen wollten.
Stellt euch mal vor, wie Andrea mit sehr offenen Augen durch das Atelier in der Kapelle läuft. Sie versucht, Smalltalk zu machen und gleichzeitig intensiv nach dem gestohlenen kleinen Gemälde Ausschau zu halten.
Sie beschreibt das Innere des Ateliers als zwar spartanisch eingerichtet, aber beeindruckend, weil alle Wände bemalt waren.
Und um ehrlich zu sein, ich musste sofort daran denken, Tom, was du von deinem Besuch in Freuds altem Haus erzählt hast, also in dem Atelier mit den wild bemalten Wänden.
Ja, das stimmt, wobei in Freuds Atelier die Wände ja eher so als, ich sag mal, Abwischfläche für seine ganzen Farben genutzt wurden. Das sah dann einfach nur am Ende ziemlich cool aus, so als Gesamtkunstwerk. Wenn ich Andrea richtig verstanden habe, dann waren die Wände der Kapelle, in der Heinrich Faust gelebt hat, eher so bemalt wie in dem Eingangsbereich von dem Haus, das wir da besucht haben.
Also so blau, schwarz, rot, geometrische Muster.
Ja, genau. Und die Kunst von Heinrich Faust, die ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn Andrea und Rocky kommen damals wohl auch mit ihm ins Gespräch über seine Kunst. Und im Laufe des Gesprächs wächst da in Andreas Kopf ein ausgefuchster Gedanke.
He showed us his artwork, which were quite elaborate collages.
Er zeigte uns seine Kunstwerke. Es waren mehrschichtige Collagen und in mir wuchs die Vorstellung, weil Freuds Bild ja so klein ist, dass es sich hinter einer der überlappenden Holzschichten versteckt. Das wäre ein sehr schlauer Weg, dieses Bild zu verstecken.
But I couldn't take them apart.
Aber ich konnte die Collagen ja nicht vor Ort auseinandernehmen. Ich dachte nur, was, wenn es in einer Collage ist, die womöglich bei irgendwem an der Wand hängt.
Ich finde das eine total geniale Idee, die mit der Collage. Aber vielleicht zeigt sie auch nur, wie sehr Andrea sich wünscht, dem Bild zumindest nahe zu sein. Entdecken kann sie es an dem Tag auf jeden Fall nicht.
We did talk about it in the end.
Am Ende sprachen wir doch über das Bild, aber er wollte nichts dazu sagen.
He didn't really want to say very much.
Also Heinrich Faust lässt das alles erstmal abperlen, erwähnt damals den Überfall auf sich auch überhaupt nicht gegenüber den beiden.
Die versuchen währenddessen weiter das Vertrauen des Verdächtigen zu gewinnen und sie locken ihn mit seinem Ego. Er ist überzeugt, er ist ein künstlerisches Genie. Die Welt weiß es nur noch nicht. Andrea stellt ihm eine eigene Ausstellung in der Tate in Aussicht. Sie bietet ihm mehrere tausend Euro als Belohnung an. Aber es kommt nichts.
Also ziehen Andrea und Rocky wieder ab. Weiterhin im Glauben, dass Heinrich Faust etwas mit dem gestohlenen Bild zu tun hat. Und deshalb probieren sie jetzt erstmal auf einem anderen Weg an Infos über ihn ranzukommen.
He mentioned one girlfriend. And we went to her house.
Wir besuchten eine Freundin von ihm. Sie hatte in ihrem Haus mehrere seiner Bilder. Sie erzählte, dass er schwierig sei. Aber sie war ihm anscheinend sehr verbunden und wollte nichts sagen, das ihn belasten könnte oder sonst etwas Negatives.
She didn't want to say anything really very negative. And we said we'd like to come back.
Als wir sie das zweite Mal besuchten, weigerte sie sich vehement, mit uns zu sprechen.
We then went to another.
Wir fuhren dann zu einer anderen Ex-Freundin, der ein Keramikgeschäft im Norden der Insel gehörte. Sie machte sofort dicht, als wir seinen Namen erwähnten. Sie wollte nicht über ihn reden. Es war schwierig und wir mussten sofort gehen.
Und trotzdem, als Andrea damals enttäuscht von Rügen abreist, lässt sie ein Gedanke nicht mehr los.
Es ist Ironie des Schicksals, dass die Familie von Freud während seiner Kindheit ein Ferienhaus auf Hiddensee hatte, also der benachbarten Insel von Rügen. Es gibt ein Bild, das Freud gemalt hat, als er 8 war, von ihm auf Hiddensee.
Andrea wird danach nicht noch einmal nach Rügen kommen. Zuerst ziehen sich die weiteren Verhandlungen, dann macht es die Covid-Pandemie extrem schwer zu reisen.
Außerdem gehen ihr langsam die Ideen aus, wie sie weiter an Heinrich Faust rankommen soll.
Das war für uns in der Recherche auch eine echte Herausforderung. Aber die Wege nach Rügen sind für uns beim NDR ja etwas kürzer. Wir haben zuerst mal mit einigen Menschen telefoniert, die Teil der Kunstszene vor Ort sind. Jeder kannte Heinrich Faust, aber nicht jeder wollte über ihn sprechen.
Und dann sind wir auf die Galeristin Katrin Janssen gestoßen. Auch ihren Namen haben wir verändert.
Wir haben uns mit ihr auf Rügen verabredet und das Treffen war wirklich auch eine Szene wie aus einem Agentenfilm. Ein Parkplatz eines Supermarkts. Ich sitze auf der Rückbank, Torben auf dem Fahrersitz. Katrin Jansen setzt sich auf den Beifahrersitz.
Läuft, ne, Lenore?
Läuft.
Super.
Okay. Nach einer kurzen Vorstellung, es gab ja schon einen Erstkontakt per Telefon und einem kurzen Beschnuppern, wollten wir zuerst wissen, wie Katrin Jansen in den Fall reingezogen wurde.
Die Antwort? Sie wurde natürlich von Andrea Rose kontaktiert.
Das war ja tatsächlich eine fast anonymisierte, also nur mit Namen unterschriebene E-Mail mit der Ankündigung, dass es in einer besonderen Angelegenheit den Wunsch gab, mit mir ein Gespräch zu führen. Da wusste ich jetzt erstmal noch gar nicht, worum es geht. Es war hochgradig konspirativ, so wirkte es für mich. Keine Signature in der E-Mail und so weiter. Dann habe ich gedacht, okay, sie möchte vielleicht mit mir sprechen, weil ich eine der wenigen Personen bin, die Englisch kann. Das ist ja hier auf Rügen immer noch so. Und wusste gar nicht, worum es ging. Und dann kam sie ja nicht alleine, sondern mit ihr war ein Mann, der international dafür bekannt ist, gestohlene oder verloren gegangene, verschollene Gemälde zu finden und da wohl auch einige Erfolge hatte. Ja, und der Wunsch von Andrea Rose war jetzt von mir zu hören, wie mein Zugang zu ist. Und sie hoffte eigentlich, dass sie über mich einen Zugang zu bekommen könnte. Und ich die Möglichkeit hätte, ihn davon zu überzeugen, dass es klug wäre, wenn er das Bild hat, es herauszugeben. Und dass dagegen auch der damals ausgesetzte Finderlohn auch zu ihm fließen könnte. Und im Gespräch wurde klar, dass ich einen gewissen Zugang zu ihm habe, weil ich ihm über Jahre geholfen habe, die deutsche Künstlerhilfe zu beantragen, die in seinem Fall immer wieder neu beantragt werden musste. Und dass sie dachte, wir könnten auch eine sinnvolle Konstruktion finden, ohne dass ganz unmittelbar in Kontakt mit ihr treten muss, diese Gelder an ihn über eine strukturierte Maßnahme quasi fließen zu lassen. Dass wir sagen können, okay, er bekommt ein Stipendium. Und sie hat mich ganz konkret gefragt, ob ich mich mit ihm treffen könnte, um ihn davon zu überzeugen, dass es klug wäre, das Bild herauszugeben.
Und da spürten Sie eine große Überzeugung bei ihr, er hat dieses Bild.
Sie war ganz sicher. Für mich wirkte es so, als ob sie ganz sicher sind und dass es jetzt nur darum ging, eigentlich ihn davon zu überzeugen, dass er es freigibt.
Die Galeristin Katrin Jansen lässt sich darauf ein, aber sie hat von Anfang an ein schlechtes Gefühl.
Ich habe mich bei ihm angemeldet, ich hatte auch seine Handynummer und wir haben uns dann verabredet. Und er hat mir Tee gekocht und wir haben eine Weile gesprochen, ich habe mir alles angeschaut dort und habe dann von dem Thema angefangen. Und habe mir nicht so viel Hoffnung gemacht und es ist auch tatsächlich, hat es überhaupt nicht funktioniert. Weil er quasi sofort gespürt hat, dass das nicht aus meinem eigenen Interesse herausgekommen, dass mich jemand geschickt hat und hat dann gleich vermutet, dass ich zu diesen Leuten gehöre, die ihn ins Gefängnis bringen wollen, die ihm Schwierigkeiten machen wollen und ja, ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Es war eigentlich komplett kontraproduktiv.
Also auch Fehlanzeige. Aber es ist wirklich spannend, wie Katrin Jansen den Menschen und Künstler Heinrich Faust beschreibt.
Es gibt jetzt auf Rügen einfach nicht so viel exotische Figuren und besondere Leute, die anders sind als Mainstream, die sich abheben und die sich auch dann so eng andocken wollen. Und das hat er, glaube ich, geliefert. Er entsprach so dieser Klischeevorstellung des klassischen Künstlers. Also auch mit den Drogen und mit den wahnhaften Exzessen und mit dem nächtelangen Durcharbeiten. Also alles, was so Klischee ist, vielleicht der Rotwein war jetzt ersetzt durch was anderes, aber das fand da alles statt. Dass er nächtelang durcharbeitet und nur für sich und autonom von allem seine Werke schafft und dass die dann auch noch so aussehen wie irgendwo auf dem Flohmarkt entdeckt. Also das passt irgendwie alles zusammen.
Und was uns Katrin Jansen auch noch bestätigt, ist die Erzählung über den brutalen Überfall auf Heinrich Faust.
Mir hat er erzählt, die Russenmafia war da und die haben mich zusammengeschlagen. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen. Also er sagte, er wäre dann auch verletzt gewesen davon und man hätte das sehen können. Er hat mir ziemlich genau beschrieben, wie die unten in die Tür rein sind und dann diese steile Treppe rauf und so. Also er hat versucht zu vermitteln, dass es wirklich so gewesen ist. Es gab ja dann noch diese Geschichte, dass im Gespräch zu mir gesagt hat, auch das finden die sowieso nie, das Bild. Und dann gab es weitere Gespräche mit anderen und dann kam irgendwie diese Geschichte auf, dass es möglich wäre, dass dieses kleine
Gemälde in einem seiner Bilder, die ja immer sehr komplex, mehrschichtig, inklusive Rahmen und so weiter gebaut sind, dass er es dort irgendwo versteckt hat.
Also halten wir fest, niemand dringt zu Heinrich Faust durch.
Weder Andrea Rose, die ehemalige Kuratorin des British Council, mit ihrem verlockenden Angebot, eine eigene Ausstellung in der Tate für ihn zu veranstalten.
Noch der Privatdetektiv mit dem angebotenen Geld.
Oder die Galeristin, die ihm in der Vergangenheit schon bei Behördenproblemen geholfen hatte.
Und wieder drängt sich die Frage auf, was, wenn sich Andrea verrannt hat, wenn er es doch nicht war?
Deshalb gucken wir jetzt noch einmal in Richtung der Polizei. Denn parallel zu den Recherchen von Andrea und Rocky auf Rügen gräbt sich auch unser Kunstkommissar René Allange in Berlin erneut in die Akten zu dem Fall ein.
Und René findet, dass die Polizei in der Vergangenheit diese Spur, die zu Heinrich Faust führt, nicht ausreichend verfolgt hat. Also machen auch er und seine Kollegen sich auf nach Rügen.
Muss man schon sagen, es war ziemlich viel los in dieser abgelegenen Kapelle.
Wir sind damals ohne große Vorankündigung dorthin gefahren. Wir haben geklopft dort und es machte uns dann ein kleiner, älterer, hagerer Mann mit langen Haaren auf. Und das war dann für mich auch als Ermittler eine sehr schwierige Situation, weil es war für mich sehr schwer einzuschätzen, ob der Mann etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnte oder uns auch wirklich etwas sagen konnte zu dem Bild. Meine Erinnerung an dieses Treffen war, dass er es vehement abstritt, irgendetwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Aber sehr wohl gab er auch Antworten, die ich als sehr widersprüchlich wertete und die ihn sehr wohl auch in eine gewisse Position zum Diebstahl brachten. So eine Situation gefallen uns als Ermittler nicht. Wir wollen eigentlich Klarheit haben und auch Fakten haben.
Statt Fakten gibt es nach diesem Besuch also noch mehr Fragen bei René und seinen Kollegen.
Wir konnten auch zu dieser Befragung das Polizeiprotokoll einsehen. Und neben den Informationen zum regelmäßigen Drogenkonsum von Heinrich Faust ist uns ein Satz besonders aufgefallen. Auf die konkrete Frage nach dem Diebstahl des Bildes sagte Heinrich Faust: Ich berühre nicht, was Gift ist.
René Allange und seine Kollegen probieren es, ähnlich wie Rocky und Andrea, auch nochmal mit ein wenig, ich sag mal, einfühlsamer Überzeugungstaktik.
Also wir hatten mehrfach dann Versuche unternommen, auch mit diesem Mann zu sprechen, ihm nahezulegen, die Hand auszustrecken und zu sagen, er könne für die Tat eh nicht mehr belangt werden, weil die Tat zu dem Zeitpunkt bereits verjährt war. Aber er könne vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass dieses einmalige Bild nicht verloren geht und dass es der Nachwelt erhalten bleibt. Und von diesen Überlegungen waren wir immer getrieben. Aber wenn wir so denken, heißt es ja auch, dass es auf der anderen Seite jemanden geben muss, der entweder unseren Argumenten folgt oder sie halt ablehnt. Und auch da haben wir nie eine eindeutige Position des Befragten wahrgenommen und deshalb blieb das bis heute eine sehr schwer einzuschätzende Lage.
Ja, und dann kommt dieser brutale Überfall auf den Verdächtigen im November 2015. Ihr erinnert euch an den Anfang dieser Folge. Da war sich die Nachbarin von Heinrich Faust, die wir getroffen haben, gar nicht so sicher, ob das wirklich ein Überfall war.
Wir fragen also René danach. Er spricht von einem tatsächlich stattgefundenen Raubüberfall. Hört mal selbst.
Der Überfallene konnte sich dann offensichtlich befreien und eine Nachbarin oder einen Nachbarn um Hilfe bitten. Trotzdem ist aber nicht gleich die Polizei verständigt worden. Das war auch das Besondere. Also gerade bei dieser Begebenheit, wo man ja auch vielleicht Todesängste hat, hätte ich was anderes erwartet. Aber es kam dann eigentlich so, dass der Überfallene sich einige Tage später über seinen Anwalt an die Polizei damals in Stralsund gewandt hat und dann praktisch offizielle Ermittlungen zu dem Raubüberfall geführt wurden. Und die Kollegen aus Stralsund konnten dann aber aufgrund der Angaben des Überfallenen eine Verbindung herstellen zu uns nach Berlin. Und so erfuhren wir dann als Ermittler von diesem Raubüberfall. Und das war eine auch für uns sehr skurrile Situation.
Den Überfall auf den Verdächtigen scheint es also wirklich gegeben zu haben. Wir konnten dazu auch die Polizeiakten einsehen, in denen die Aussagen von Heinrich Faust stehen.
Von der Polizei werden außerdem Schürfwunden an den Beinen von Heinrich Faust im Protokoll vermerkt. Und die Haut im Gesicht von ihm soll rote Flecken gehabt haben, die von dem Klebeband gekommen sein sollen.
Auch der Kabelbinder und das Klebeband, womit er gefesselt wurde, sind an die Polizei übergeben worden. Davon gibt es noch Fotos in den Akten.
und bei Tatverdächtiger 1 und 2 steht in der Akte unter Namen unbekannt.
Denn es konnte von der Polizei nicht abschließend bewiesen werden, dass es sich bei einem der Männer, die Faust überfallen haben, wirklich um Udo Schrake handelt. Ihr erinnert euch, der Zeuge, der behauptet hatte, er habe in Berlin 1988 das gestohlene Gemälde bei Faust in der Wohnung gesehen.
Der einzige Beweis, den wir dafür haben, dass es Schrake und sein Komplize waren, ist das Protokoll, das der Anwalt von Udo Schrake nach dem Überfall an Andrea Rose geschickt hat. Zusammen mit dem Angebot, für 5.000 Euro das Notizbuch und das Mobiltelefon von Heinrich Faust als Beweismittel zu übergeben.
Später kam noch eine weitere Nachricht hinzu, in der der Anwalt schrieb, sein Mandant könne das Bild beschaffen und würde es für 890.000 Euro Belohnung an die Tate übergeben.
Dafür wäre aber eine Anzahlung von 8.900 Euro nötig.
Nun hatte Andrea Rose ja schon selbst auf Rügen recherchiert und Schrake und sein Anwalt hatten nur sporadisch Kontakt mit Rocky und ihr, meist über E-Mails. Es geht in den Mails um die Belohnungszahlung für die vermeintlichen Beweismittel.
Aber dann geht am 6. Dezember 2015 um 23.55 Uhr bei Rocky eine Nachricht ein. Absender Udo Schrake.
Wir haben das Bild heute gefunden, während Sie sich ein schönes Feierabendbier auf Spesenkosten gegönnt haben. Der Zustand des Gemäldes ist gut, aber mit kleinen Blessuren, da die Kupferplatte leicht oxidiert ist und ohne Rahmen. Der Beweis wird am Montag übergeben. Das ungeschwärzte Protokoll übergeben wir Ihnen nunmehr gerne als Geschenk. Alles Weitere besprechen wir mit Frau Rose.
Rocky leitet die Nachricht direkt an Andrea weiter.
Sie sagten, wir haben das Bild gefunden. We have it.
In der nächsten Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Ich war total aufgeregt. Ich dachte, das ist großartig, Sie haben das Bild. Aber...
So, und dann habe ich auf die Klingel gedrückt und...
Ja, und das war der Moment, in dem es auch von René hieß, so, und jetzt mal kurz Stopp mit den Recherchen. Das war Der Überfall, die dritte Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. In einer Woche geht es weiter mit Teil 4, Der Verdächtige.
Damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst, abonniert Kunstverbrechen, am besten in der ARD Audiothek. Ihr erreicht uns unter kunstverbrechen@ndr.de.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne auch, wo ihr könnt, positive Bewertungen da und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns.
Dafür schon jetzt vielen Dank.
Autorinnen und Hosts von Kunstverbrechen sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Die Redaktion haben Alexandra Friedrich, Juliane Bergmann und Christiane Glas.
Produktion, Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev.
Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Fort. Mit Unterstützung von Birgit Labs, Julia Kaiser, Tom Holste, Jonas Kühlberg, Helena Schwar, Jörg Handke, Franziska Diekmann, Stefan Schad, Jörg Dippe, Steffen Siegmund und Vanessa Wohlrath. Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf, ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp, und zwar ARD Crime Time. In einer der neuen Folgen geht es um einen Kriminalfall, der Rechtsgeschichte geschrieben hat. Im Zentrum steht die Frage, was passiert, wenn nach einem rechtskräftigen Freispruch neue Beweise gegen den Angeklagten auftauchen? Konkret geht es um den Fall der 1981 ermordeten Schülerin Friederike von Möhlmann. Ihr Vater kämpfte jahrelang dafür, dass der Mann, der nach aktueller Beweislage Friederikes Mörder ist, verurteilt wird. Eine Gesetzesänderung sorgte für große Hoffnung, doch die wurde gekippt. Jetzt kämpft Friederikes Schwester weiter für Gerechtigkeit. Diesen Fall und alle weiteren Folgen von ARD Crime Time hört ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch in unseren Shownotes.